Kurz und knapp wird euch präsentiert von der Gotha, dem offiziellen Partner von Sportdeutschland TV.
Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz und knapp, ein Sportdeutschland TV Original, präsentiert von der Gotha Versicherung. Und ich freue mich wirklich sehr, dass er heute mein Gast ist. Er begann bereits mit 5 Jahren mit dem Ringen. Er ist dreifacher Weltmeister, Bronzemedaillengewinner von den Olympischen Spielen in Tokio 2021 und ja, beendete im Anschluss seine Karriere mit 32 Jahren. Und ich freue mich wirklich sehr, dass er heute ja zu Gast ist und freue mich, dass du hier bist, Frank. Danke dir.
Servus, Matze.
Grüß
Schön
dich.
Dabei zu sein, auch wenn es nur hier über die digitalen Wege ist.
Ja, wir müssen uns mal wieder treffen. Ich meine, ich habe ja auch mal eine Zeit lang da unten trainiert, wo du trainiert hast und du wohnst ja da auch, denke ich mal, noch. Ja,
ja. Ja, ich wohne im Umfeld von Stuttgart, aber trainieren tue ich, sag ich mal, außergewöhnlich bei mir zu Hause, sag mal auf dem Bauernhof.
Okay.
Deswegen kein Olympiastützpunkt, besondere Hallen, ich sag mal im Rocky-Style groß geworden.
Cool. Aber jetzt pass auf, noch nicht so viel verraten, denn wir starten immer diesen Podcast mit 5 Fragen. Also ich werde dir jetzt 5 Fragen stellen, die du mir bitte beantwortest. Und nicht wundern, ich hoffe, du hast mich danach nicht. Das sind wirklich sehr tricky Fragen. Also ich bin gespannt, wie deine Antworten sind.
Vielleicht vorab für dich. Eigentlich habe ich gesagt, seit den Olympischen Spielen vergebe ich immer ein Freibier für eine Frage, die ich noch nie gestellt bekommen habe.
Oh.
Und seit den Spielen waren es, also ohne zu übertreiben, weit über 1000 Fragen und ich habe erst 5 Freibier verteilen müssen. Deswegen bin ich mal gespannt,
ehrlich?
Ob gleich 5 neue dazukommen.
Okay, ja, dann bin ich jetzt auch mal gespannt. Okay, ja, dann, wenn du bereit bist, dann würde ich dir jetzt die erste Frage stellen und zwar, wenn deine Sportart ein Tier wäre, welches wäre es? Habe ich schon ein Bier gewonnen?
Es ist das erste Bier, mein Freund. Yeah, hey. Welches Tier wäre es? Also ich jetzt aus dem Bauch raus, Leopard, schwarzer Panda, Tiger. Also ich sag mal sehr elegante Tiere, die aber unglaublich schnell und effektiv töten können.
Okay, ja klar. Wer ist deiner Meinung nach der Größte in deinem Sport?
Also der Allergrößte, kann man sagen, seit den letzten Olympischen Spielen ist der Mr. Lopez aus Kuba. Er wurde zum 4. Mal Olympiasieger im Schwergewicht. Mhm. Ist so ein schwarzer Adonis, sag ich mal, fast 2 Meter groß, 140 Kilo Normalgewicht, nur Muskeln. Oh. Und er kann sich sehr, sehr geschmeidig bewegen. Und ist der erfolgreichste Ringer in der Geschichte und ist momentan immer noch aktiv. Und er ist schon eine lebende Legende. Und ich war mit ihm auch in der Bundesliga im Team nebeneinander gestanden. Und das war eine coole Ehre. Und er ist somit der Größte.
Ey, wenn ich mir das so vorstelle, 140 Kilo in dieser Sportart, der kann sich ja nicht einfach nur draufschmeißen, weil seine Gegner ja auch potenziell, jetzt sage ich jetzt mal, in diese Richtung gehen bei 140 Kilo. Aber da muss man sich ja auch bewegen können. Wie kann der das? Also bewegt er sich schon so wie so eine Gazelle? Oder?
Das ist das Außergewöhnlichste. Deswegen habe ich seinen Namen genannt, weil er tut sich von fast jedem anderen Schwergewichtler abgrenzen. Also der hat ein Normalgewicht von 140, 145 Kilo. Die Gewichtsklasse ist 130. Also er muss auch ein bisschen abnehmen dafür. Und es fällt den Schwergewichtlern immer besonders schwer, ein paar Kilo zu verlieren. Die jammern immer. Also bei uns sagen wir mal, ein Schwergewichtler jammert über 5 Kilo mehr, wie ein Leichtgewichtler über 7, 8. Und aber das Besondere ist, er kann sich extremst geschmeidig bewegen. Also bewegt sich wie ein Mittelgewichtler und das trotz seines Körpergewichts. Und das ist das Einzigartige an ihm.
Ach, Wahnsinn. Ja, dann werde ich jetzt mal drauf achten das nächste Mal. Dritte Frage. Was nervt dich an deiner Sportart am meisten?
Das kann ich auch schnell beantworten. Das hat mich meine ganze Karriere begleitet. Und das ist, dass die Schiedsrichter unglaubliches subjektives Empfindung und Einschätzungsvermögen haben. Bedeutet, da wird selten objektiv, nicht immer nach Regelwerk beurteilt, sondern es gibt sehr viel Spielraum für die Schiedsrichter. Und ich sag jetzt mal, es sind immer drei Schiedsrichter und wenn der Deutsche gegen den Russe kämpft und ja, ein russischstammiger Schiedsrichter ist und ein Weißrusse und ein Armenier, Aserbaidschan etc., dann ist es schon unglaublich schwer, einen Kampf zu gewinnen, wo auf Augenhöhe einfach auf diesem Level betrieben wird. Und da haben die Kampfrichter immer noch zu viel Macht. Und das hat sich gebessert über die Jahre, aber ist ein großes Problem. Und ich bin früher ein paar Mal ganz böse verschaukelt worden, gerade gegen Nationen aus dem Ostblock. Und das hat mich dann extrem beschäftigt. Es gab so zwei, drei Fälle, wo ich brutal erschüttert war, weil ich, da hat nicht der Bessere gewonnen, sondern die Schiedsrichter entscheiden die Kämpfe und da geht es dann auch im Endeffekt auch um viel Geld. Und ja, aber auch das, ich sage immer im Leben, man sollte das Beste aus jeder Situation machen. Und ich habe mir damals geschworen, das war 2013, das weiß ich noch, da bin ich bös verschaukelt worden und habe dann in den Katakomben bösen Zusammenbruch gehabt, habe geweint. Da gab es für mich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich höre auf oder verdammt nochmal, ich werde so gut, dass ich diesen Menschen nie wieder Macht über mich gebe und muss einfach halt zwei Level besser werden als alle anderen, um ihnen diese subjektive Entscheidungsgewalt zu nehmen. Und deswegen hat es im Endeffekt mich, glaube ich, viel, viel besser gemacht noch.
Geil. Ja, ist auf jeden Fall, hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich frag dich da nachher eh nochmal zu, weil das ist nämlich das auch, was, glaube ich, vielleicht die Zuhörer auch, also sowieso alles interessiert, aber auch gerade das, weil wie sind da zum Beispiel die Regeln? Es gibt ja Punkte, die verteilt werden für gewisse, ich sage jetzt einfach mal, meinem Unwissenheit, Moves oder Manöver.
Würfeltechnik,
genau. Aber das machen wir später. Denn jetzt vierte Frage. Warum ist deine Sportart besser als Hallenjojo? Ich habe schon wieder ein Bier, ne?
Nein. Nein, die Richtung hatte ich schon.
Okay.
Ganz einfach, weil Ringen ist für mich die schönste Sportart der Welt. Ringen ist eine der vielseitigsten Sportarten. Und jeder Ringer ist auch ein absoluter Allrounder. Weil wir von klein auf halt vielseitig ausgebildet werden. Und wir sind koordinativ gut, wir haben alle eine gute Ausdauer. Wir sind technisch spezifisch natürlich am Mann dran, aber lernen auch von klein auf Koordination, turnerische Übungen und haben Maximalkraftwerte, wo gut sind. Und das vereint irgendwie einen Ringer, ich sag mal, in Perfektion. Und das hat mich schon immer fasziniert, dass wir irgendwie von allem was können. Und das dann, und wer von allem richtig gut ist, der ist dann nachher auch der Weltklasse-Athlet auf der Matte.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen bei euch, dass man da wirklich auch an, ja, ich glaube aber auch, das ist ja auch ein generelles Problem, glaube ich, bei vielen Leuten, dass man immer denkt, ja, die stehen halt den ganzen Tag nur auf der Matte. Oder bei mir zum Beispiel, der wirft den ganzen Tag nur Speer. Aber was ja noch drumherum alles passiert und aufgebaut wird, das wissen ja die wenigsten. Ne? Also das ist ja schon immer dann auch das Spannende.
Absolut. Ne? Muhammad Ali ist ein großes Vorbild von mir und der hat da immer gesagt, er ist weit, weit weg von der großen Bühne immer Weltmeister geworden. Mhm. Er ist über die ganzen Jahre im dreckigen Gym aus den kalten Straßen, dort ist er Weltmeister geworden. Die große Bühne im Endeffekt war nur noch dafür da, um zu tanzen. Das sehen die Leute dann selten. Ja, und vielleicht noch zu ergänzen, Ringen, ich sag mal, dieses Kämpfen nach fairen Regeln. Mhm. Und es hat bei Kleinen, ich war immer sehr aktiv, hat einen größeren Bruder und wir haben immer gesagt, da hat man schon gebubelt und gekämpft und wussten nicht wohin mit unserer Energie. Und dann hat das Ringen uns einfach ein Werkzeug gegeben, wo wir uns brutal auspowern konnten und testen konnten, auch in unserer Freundesgruppe, wer ist denn der Stärkste von uns, ohne den anderen zu verletzen. Und das war auch eine Faszination, die bis heute geblieben ist. Ja?
Stelle ich mir auch gerade richtig cool vor. So, der Frank kommt in seinen Freundeskreis, 5 Kumpels, so, letzte Bier, alles klar, Männer, jetzt oder nie.
Das wird ausgerungen. Ja,
genau. Auch geil. Okay, letzte Frage. Was wissen die wenigsten über deine Sportart?
Was wissen die wenigsten über meine Sportart? Mhm. Oh, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, wir müssen mal richtig ernsthaft reden.
Ja,
nach dem Interview. Da sammelt sich was an.
Freibier.
Nummer 2. Freibier. Was wissen die wenigsten darüber? Ich würde sagen, die wenigsten haben ein Gefühl dafür, wie anstrengend Ringen ist. Ich habe nämlich auch viele Kumpels jetzt zum Beispiel aus dem Ballsportart, aus dem Handball, aus dem Fußball. Und die Fußballer kommen immer so, oh, eure Kampf geht ja gerade mal 6 Minuten. Das ist ja nicht wirklich anstrengend. Ich spiele 90 Minuten. Oder der Handballer, ich spiele eine Stunde auf dem Feld. Und das ist für mich immer so, oh krass, ihr seid so weit weg von der Realität. Und die nehme ich dann immer mal ein bisschen mit auf die Matte. Und nach ein, zwei Minuten maximal, wenn sie dann kaputt sind und kaum mehr aufstehen können, sagen sie, wow, krass, das hätte ich nicht gedacht, wie anstrengend der Sport ist. Ich zum Beispiel im Training nehme in einer Stunde immer zwischen 2 und 2,5 Kilo ab. Verliere ich eine Flüssigkeit unter einer Stunde. Und allein das spiegelt wieder, was für eine Kraftaufwand und was für eine Verbrennung du brauchst beim Kämpfen. Ich sage immer, das ist diese 6 Minuten reine Kampf, ist wie wenn du versuchst, 6 Minuten Klimmzüge durchzumachen.
Ja.
Weil dein Körper ist durchgehend angespannt und unter extremer Power geladen. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Und das versuche ich den Leuten immer gerne mitzubringen, weil die gucken sich so an und oft sind dann zwei gleich gute Gegner, die sich ausgleichen, dann hängen sie halt oft und neutralisieren sich über die Fassarten und dann sieht es auf den ersten Blick nicht so spektakulär und nicht so anstrengend aus. Und dann sage ich mal, boah, wenn ihr wüsstet, wie hart das ist, allein darum zu kämpfen.
Ja, ich verstehe das. Also ich glaube schon, dass viele das immer mit der Zeit ausmachen, dass man sagt, ne, wie du ja auch schon sagst, dass man vergleicht so, ja, 6 Minuten, ach, das sitze ich doch an einer Arschbacke ab oder ist doch gar kein Problem. Aber ich habe selber auch mal ausprobiert und zwar, also jetzt nicht Ringen, sondern Boxtraining habe ich mal gemacht. Und das war immer so 30 Sekunden Vollgas, 5 Sekunden Pause und wieder bam, 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 30 Sekunden reinballern. Und das dann irgendwie dreimal. Und dann habe ich wirklich davor gesagt, ich so, ja, das lohnt sich ja gar nicht überhaupt, mir die Handschuhe jetzt anzuziehen. Also, was mache ich denn hier? Ne? Und dann, ey, ich glaube, die erste Minute, da war ich so froh. Also, ich glaube, ich war am Ende so froh, dass das dann vorbei war, weil das war echt ziemlich hart. Also, das war schon.
Also das ist schön, das sage ich auch vielen. Man muss manche Dinge, wie fast überall in den Lebensbereichen, mal selbst ausprobieren und selbst gemacht haben. Und erst dann kann man ein wahres Urteil abgeben darüber.
Ja, das stimmt. Also, das ist auch so. Das stimmt auch. Also, ich glaube, dass man halt viele Dinge immer unterschätzt, ne? So wie wir ja auch zum Beispiel, glaube ich, bei mir beim Speerwurf, wir werfen ja über 40 Meter den Speer. Und ich glaube, jeder denkt, ey, den Speer, vor allen Dingen 600 Gramm ist ja nicht schwer, wenn ich den werfe, ey, hau mal ab, den werfe ich dir, weiß ich nicht, übers Feld. Komm, mach mal einen Platz da, ne? So. Und das ist aber fatal, weil das, wenn man mit Speer noch nie was zu tun hatte, schafft man das nicht. Und
so hochtechnisch anspruchsvoll.
Ja.
Und da werden viele erstmal ins Stolpern kommen und gar nicht zum Werfen, wenn sie mal ihre Beine und den Speer koordinieren müssen.
Ja, das stimmt. Deshalb, ne? Und das ist ja auch so. Man wirft ja auch aus den Beinen, ne? Also die Beine sind sehr entscheidend. Viele sagen ja, man wirft doch mit dem Arm, ja, aber das baut ja von unten auf, ne? Und das ist halt dann das Schwierige. Aber jetzt reden wir nicht übers Speerwerfen, sondern dieses Jahr war ja auch ein besonderes Jahr. Die Olympischen Spiele sind verschoben worden auf dieses Jahr, haben stattgefunden und du hast dir deinen Traum von einer Medaille erfüllen können in deiner neuen Gewichtsklasse. Wie war das Gefühl?
Ja, das Gefühl war neben der Geburt von meinen Kindern das mit Abstand großartigste in meinem Leben bis jetzt, weil es eigentlich hätte niemals passieren dürfen. Das Schicksal oder sagen wir mal der Olympiagott hat mir so, so viele Steine in den Weg geschmissen und es hätte auf dem Blatt Papier nicht kommen dürfen, diese Erfolge. Und so viele selbsternannte Experten und Wissenschaftler und Leistungsdiagnosten haben mir das auch alle prophezeit, dass das eigentlich nicht möglich ist, das, was ich vorhabe. Und dass es dann trotzdem geklappt hat. Und das war eine Befreiung, eine Erlösung. Ich sag immer, das war Momente von einer absoluten Glückseligkeit. Und ich hoffe, ich kann dieses Gefühl irgendwie speichern für den Rest meines Lebens.
Ja, das sicherlich. Ich glaube, wenn man dann zurückdenkt oder du es irgendwann nochmal deinen Kindern wieder erzählst oder du hältst ja auch, glaube ich, Vorträge, ne, wo du wahrscheinlich auch immer wieder deine Geschichte erzählen kannst. Ja. Also klar, das ist immer was ganz Besonderes. Dafür machen wir diesen Sport, für diese besonderen Momente, für natürlich klar auch dann, wenn dadurch dann auch noch der Erfolg entsteht oder kommt, ist es natürlich was ganz Besonderes. Jetzt war es ja bei dir so, dein letzter Kampf war ja gegen den Georgier, ich weiß gar nicht, Ramas Soize oder so, oder wie wird der ausgesprochen?
Soize, genau.
Soize, ja.
Ich glaube.
Ja, wollte ich ja sagen. Und da hast du knapp mit 5-4 gewonnen und es stand, glaube ich, zwischenzeitlich 5-0 für dich. Und erzähl mal, weil ich finde das einfach geil, weil du führst 5-0. Ich weiß jetzt nicht, was auf der Uhr noch war oder zu welchem Punktestand man sich ringen muss, dass man gewinnt. Das können wir ja gleich nochmal klären. Aber zumindest ist es schon eine eindeutige Führung, wo man sagt, ey Junge, der hat's geschafft. Und dann hast es ja nochmal so spannend gemacht. Du hast ja wirklich dann, glaube ich, nochmal alles aus dir rausgeholt. Also wirklich deine allerletzten Kräfte.
Das hat alles zum Plan gehört, nur so hätte man die Einschaltquoten
oben. Ach so, oben. Ja, okay, ja. Ja, das hättest du vorher vielleicht mal sagen sollen.
dazu müsste man eine kleine Vorgeschichte wissen. Und zwar eigentlich habe ich die Kämpfe, meine absolute Stärke ist hinten raus. Die letzten 1-2 Minuten, wenn man müde ist, wenn man kaum mehr Kraft hat, um zu stehen, dann hatte ich immer durch die Steuerung von meinem Kopf, von meiner mentalen Einstellung, immer einen Vorteil, weil ich die Leute immer, ich sag mal, hinten raus besiegen konnte, wenn sie dann umso schwächer sie geworden sind, umso stärker bin ich geworden. Und diesmal war das andersrum. Und meine größte Stärke ist mir da beraubt worden. Aus einem Grund heraus, der Weltverband hat sich knappes Jahr vor den Olympischen Spielen dazu entschlossen, neue Gewichtsklassen einzuführen oder neu anzuordnen, kann man so sagen. Und leider Gottes ist meine Gewichtsklasse, in der ich Europa- und Weltmeister geworden bin, gestrichen worden, über Nacht. Und dann war der Traum eigentlich schon vorbei. Weil zudem wurde noch eingeführt, dass die Waage nicht wie früher einen Tag vorm Wettkampf stattfindet, sondern eine Stunde vor Wettkampf. Das bedeutet, dieses extreme Abnehmen geht eigentlich gar nicht mehr, weil man gar keine Zeit mehr hat, seine Energiereserven aufzufüllen. Und dann war der Traum vorbei. Aber ich habe mir selbst in Rio, wo ich knapp an der Medaille 2016 gescheitert bin, ein Versprechen gegeben. Und dieses Versprechen gelautet, dass ich alles, was in meiner Macht stehende, tue, bis zum bitteren Ende, alles werde tun dafür, dass dieser Traum lebt. Und habe ich mich überlegt, ja, was jetzt? Und sagt, nein, es kann nicht vorbei sein und ich werde es versuchen. Ich muss es versuchen. Und habe ich mein komplettes Leben umgestellt, kann man so sagen, angefangen von der Ernährung bis hin zum Training, bis hin zu meiner mentalen Einstellung. Und habe dann wirklich geschafft, über 8 Kilo, fast 9 Kilo Körpergewicht zu verlieren. Und ich habe ihn gestartet mit unter 8% Körperfett. Und ja, auf dem Blatt Papier deswegen unmöglich. Hab's aber über ein Vierteljahr dann runtergedrückt, hab das hinbekommen, aufs Gramm genau über die Waage gegangen und hab sozusagen, ich bin in die Schlacht gezogen und hatte vielleicht 60-70% maximal von meinem Leistungsvermögen übrig. Und bin dann ja auch im Viertelfinale nur sehr, sehr umstritten, am späteren Olympiasieger mit unentschieden 5-5 gescheitert. Und um Platz 3 führe ich dann 5-0 und mein Akku war leer. Und der war nicht nur leer, der war schon weit unter Reserve. Und dann gucke ich auf die Uhr und es war noch so 1 Minute 40. Und das war jetzt deine Frage. Man hat 5-0 geführt und dann gibt man Punkt für Punkt ab, weil man einfach, ich konnte nicht mehr stehen. Ich habe meinen Körper nicht mehr gespürt. Ich war weit über, ich war komplett dehydriert. Es ging nicht mehr, aber ich wusste, das ist der letzte Kampf meines Lebens. Und frag mich nicht wie, weil ich kann dir nicht sagen, wie ich es geschafft habe. Das war das letzte Stück meiner Seele, meines Herzens, wo ich da über die Zeit getragen habe. Und ich weiß nicht wie, aber ich habe es geschafft. Und das war dann einfach der Sieg in der letzten Sekunde, das noch gerettet zu haben. Und diese olympische Medaille, die ich mir so sehr gewünscht habe. Und ja, so viel geopfert. Deswegen hat sich das auch im Endeffekt dann gelohnt, Gott sei Dank.
Ja, vor allen Dingen, du hast ja nicht nur du führst ja nicht nur da einen Kampf gegen deine Gegner, sondern ja auch gegen dich selbst. Also wenn du hast gerade erzählt, Ernährung umgestellt, das Training umgestellt, mental hast du dich vorbereitet. Woher nimmt man denn diese Motivation oder dieses Durchhaltevermögen? Also, das war ja auch ein harter Kampf. Ich meine, deine Gewichtsklasse wurde ja aus dem Programm genommen oder geworfen, wie man das sagen möchte. Und das war, glaube ich, 75 Kilo, ne? Oder bis 75 Kilo. Und genau, du musstest jetzt auf 67 Kilo und hast gesagt, ey, den Gang durch die Hölle, den gehe ich. Aber Wahnsinn. Also was war da deine Motivation oder dein Durchhaltevermögen? Weil ich stelle mir das schon vor, dass das ja, wie gesagt, du schraubst ja nicht an einem Rad, sondern an mehreren. Also das ist ja schon echt phänomenal.
Ja, du Du musst den Sinn hinter der ganzen Geschichte sehen. Wenn dein Warum nicht stark genug ist, dann kannst du es nicht schaffen. Und das gilt nicht nur im Sport, sondern es gilt in jedem Lebensbereich. Mhm. Egal ob im Business, in der Beziehung, im Privaten, im Sport, es ist immer das Gleiche. Und mein Coach hat damals zu mir gesagt, du musst zuerst die Hölle doch wandern, wenn du im Himmel spazieren gehen möchtest. Das hat mich irgendwie oft am Leben gehalten. Und ja, ich habe mir die Frage gestellt, für was mache ich das Ganze? Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass, wie soll ich sagen, über die Jahre hat sich das auch ein bisschen geändert. Die Grundeinstellung, der Sinn, vor 2015 habe ich viel für außen gekämpft. Hm. Ich wollte, komme was wolle, Weltmeister werden. Ich wollte Ruhm, ich wollte Anerkennung, ich wollte Respekt, ich wollte Geld verdienen, ich wollte das ganze Programm. Und das hat mich auch, das war jetzt nicht unbedingt schlecht, weil es war ein unglaublich starker Motivator. Und hat auch mich zum ersten Weltmeistertitel geführt. Aber danach hat sich ganz viel verändert, weil danach habe ich gemerkt, okay, es ist halt nicht so im Fußball an Deutschland. Es war 2-3 Tage ein bisschen Trubel und dann war man schon wieder vergessen. Und alle Erwartungen waren so groß und wurde da extrem enttäuscht. Und da habe ich dann extrem umdenken müssen und habe auch für mich gefragt, für was mache ich das Ganze noch? Für was bin ich bereit durchzugehen? Und habe dann gesagt, okay, dann mache ich es nicht mehr für außen, sondern ich mache es für mich selbst, für meine Familie und für die Menschen, die wirklich an mich glauben. Die, wo ich durch meinen Leidensgang inspirieren kann, denen ich helfen kann. Für die werde ich kämpfen. Für meine Kinder, für meine Enkel, für meine Urenkel. Ich möchte noch, dass sie eines Tages stolz sein können, wenn sie über mich sprechen. Und wo ich das geändert habe, hat es mir eine unfassbare Kraft gegeben, weil es von innen kam, von Herzen und nicht mehr für außen. Und das war die erste Grundeinstellung, wo mich dann zu meinen weiteren großen Titel geführt hat. Und ich wusste bis dahin auch noch nicht, wie wichtig das werden wird, weil vor den Olympischen Spielen, es hat angefangen, dass ich durch Streitigkeiten gezwungen war, meine eigene Halle zu bauen, und meine Eltern haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, bin dann in den alten Kuhstall und später in den Hühnerstall, habe dann das ausgebaut, eine Matte reingelegt, habe die WM und Olympia dann vom Bauernhof vorbereitet.
Du hast nicht mit den Kühen gerungen, oder?
Nein, nur umgeschubst. Okay. Die Stiere in Schwitzkasten, ja, genau.
Komm her!
Nein, das jetzt nicht, aber es war schon eine ganz andere Herangehensweise, um zu Hause in meinem Umfeld zu bleiben, bei den Menschen, wo ich liebe, die mir Kraft geben, war das halt eine gezwungene Maßnahme und hat mich im Nachhinein auch stark gemacht. Dazu kam dann eine Schulter-Eckgelenksprengung, meine Bänder sind gerissen, meine Schulter war im Arsch, dann kam Corona, wo allgemein alles extrem schwer gemacht hat, dann bin ich an Corona erkrankt, hatte über 20% Leistungseinbruch.
Boah.
Und dann wurde die Gewichtsklasse gestrichen. Und das waren jetzt so am Rand so Bausteine, wo den Weg so gut wie unmöglich gemacht haben. Und ich habe gesagt, trotzdem, ich glaube daran, mein Warum ist stark genug und mein Wie würde ich irgendwie finden. Und ja, jetzt kann ich stolz behaupten, Gott sei Dank, es hat alles gekostet, aber ich habe es finden können.
Also dann war es also im Endeffekt dann noch ein perfektes Ende. Und was hat denn für dich die olympische Medaille jetzt für eine Bedeutung? Also das muss ja, also du musst ja wahnsinnig stolz mit dir sein. Also das ist ja echt, ja, nein, also wenn ich das höre, guck mal, ich kann es ja nur so sehen, Corona, dann andere Gewichtsklasse, du musst abnehmen, du musst dein Leben dann umkrempeln, du musst dich anpassen und ja, du hast wirklich alles für deinen Traum getan und dann muss das ja auch für dich eine wahnsinnige Bedeutung haben, oder?
Absolut, ja, da gilt so die Weisheit von meinem Opa, hat es immer gesagt, so, umso mehr du aufbringen musst, um ein Ziel, einen Traum zu erreichen, umso wertvoller ist er. Und ich habe noch nie so viel im Bereich Sport aufbringen müssen, um diesen Traum zu leben. Und ich musste gerade lachen, weil ich habe vor ein paar Wochen von meiner Mutter einen Anschiss kassiert, weil ich habe...
Du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt.
Richtig. So ähnlich. Ich habe die olympische Medaille umgehabt bei irgendeiner Veranstaltung, habe sie dann kurz meiner Mama gegeben zum Halten und sie guckt die halt an und die ist halt komplett am Arsch. Also brutal verkratzt, komplett geschändet, kann man so sagen. Und sie sagt so, oh mein Gott, was hast du gemacht? Was machst du mit deiner Medaille? Wie gehst du mit der um? Und das gibt's doch gar nicht. Und ich sage, ey Mama, diese Medaille, die hat gelebt. Das gehört dazu, die hat gelebt, weil ich war seit 3 Monaten fast jeden Tag auf irgendeiner Veranstaltung, Event und habe halt auch sehr, sehr vielen Kindern, Jugendlichen halt die Medaille auch immer umgehangen. Und dann hat die halt ein paar Macken und ein paar Spuren. Und ich kenne auch viele, die haben die olympische Medaille sofort heimgenommen, zur Bank gebracht, in Schließfach, Safe, haben sich so Duplikate so machen lassen, um die zu zeigen. Aber das habe ich bewusst nicht gemacht, weil die Medaille an sich für mich keinen Wert hat. Das ist ein Stück Edelmetall, wo ein bisschen Glanz drumherum hat. Für mich ist entscheidend, und das kann mir keiner der Welt mehr nehmen. Eine Medaille kann man verlieren, aber das, was die Medaille bedeutet, werde ich nie wieder verlieren. Und das ist dieser Leidensweg dorthin. Für jeden Mensch, der mich begleitet hat auf diesem Weg, der mich unterstützt hat, und zu wissen, dass ich diesen Kampf auch über mich selbst gewonnen habe, was ich dafür tun musste, das sind die Werte, die ich in mir für immer verankere, und die Medaille ist nur das Symbol nach außen hin. Deswegen gehe ich nicht nur so ran.
Oder die Eintrittskarte, um in die Disco zu kommen. Also bei mir war das in Peking, als ich Silber gewonnen habe, haben wir die mitgenommen, um dann auch in den Club reinzukommen. Also das war dann immer auch noch ein kleiner Schlüssel.
Ja, das hab ich in Tokio auch versucht, aber dann hieß es, okay, Medaille cool, aber wo ist deine Maske?
Also ja, gut, okay. Ja, gut, das ist ein bisschen anders.
Andere Zeiten.
Ja, okay, klar. Ja. Schöne Medaille, aber ne, zack, ohne Maske kommst du hier nicht rein.
Richtig, ganz gleich heimfahren.
Jetzt, guck mal, ich hab jetzt muss ich selber überlegen, drei Judokarinnen zusammen gewohnt in Köln in einer WG, also wir waren so eine Sportler-WG, und da habe ich dann auch immer so ein bisschen mitbekommen, wie da wirklich auch aufs Gewicht geachtet wird und auch zum Wettkampftag hin Gewicht verloren wurde, ne? Und gibt's da für Ringer oder für dich, gab's da so einen besonderen Trick? Also ich weiß nicht, viele denken sich ja ab in die Sauna oder nichts mehr essen, oder aber man muss ja auch irgendwo fit bleiben. Was war da dein Trick, Gewicht zu verlieren? Weil wir sprechen ja immerhin hier noch von, was hast du gesagt, 8 Kilo, ne? Also das ist ja jetzt nicht gerade wenig.
Guten 8 Kilo. Also es gab zwei Methoden. Ich habe das Gewicht bei meinem ersten Weltmeistertitel zum Beispiel, da war die Waage noch einen Tag davor. Da habe ich auch schon über 8 Kilo abnehmen müssen und habe das innerhalb von einer Woche gemacht. Und das ist das Geheimnis, was jede Frau wissen möchte. Und
ich weiß es.
Hier, nein, ich hab mir keinen Arm abgenommen.
Nein. Hier, wie heißt das? Abführmittel.
Nein?
Auch nicht. Okay, dann weiß ich nicht.
Weil das Problem ist, glaube ich, gerade bei Abführmittel, das kennt man vielleicht, wenn man mal Magen-Darm hat, dass man danach einfach, man tut ja auch alles rausschwemmen, alle Elektrolyte und wichtige Bestandteile und danach hast du halt nicht mal eine Kraft aufzustehen und du musst ja kämpfen.
Ja.
Deswegen ist das nicht möglich, und viele haben es dann mal versucht mit so Entwässerungstabletten etc., aber das ist natürlich Doping, das ist auf der Blacklist, deswegen auch nicht möglich. Deswegen ist es wirklich ein harter Gang früher gewesen, es ist eine reine Entwässerung. Fast nichts mehr trinken, weniger essen. Die letzten 3-4 Tage isst man sozusagen gar nichts mehr und trinkt auch kaum mehr was. Aber schwitzt jeden Tag dick eingepackt mit 2 Pullis, einer Schwitzjacke und Mütze, und trainiert dann hart, schwitzt gut und verbringt danach viel Zeit in der Sauna und drückt das Wasser regelrecht aus seinem Körper heraus. Das war früher die Variante. Jetzt bei der neuen Methode, wo 1 Stunde die Waage vorm Wettkampf war, musste ich das System ein bisschen ändern. Deswegen habe ich dort 3 Monate angesetzt. Ich habe es erstmal 3 Monate getestet, dann eine Pause, und dann 3 Monate nochmal durchgeführt und habe dann wirklich die Ernährung komplett geändert, dass ich, sag ich mal, vom Normalgewicht von 75 Kilo auf 71 schon mal runtergegangen bin, und habe dann in der letzten Phase, im letzten Monat, natürlich auch alles reduziert. Ich habe mit meinem Ernährungsberater gesagt, ich muss zum Verbrennungsmotor werden, hat er gesagt, dass ich so extrem immer 24/7 der Körper arbeitet und man verbrennt, und habe dann wirklich aber auch die letzten 2-3 Tage die letzten 2,5 Kilo durch Entwässerung runterdrücken müssen. Und bin dann mit 67,00 über die Waage, also aufs Gramm genau. Ja. Ach, kein Gramm, keine Spucke mehr, gar nichts. Es war Maßarbeit.
So irgendwie noch hingeschleppt. Aber wie ist es denn, wenn du dann, ach so, jetzt verstehe ich es erst. Wenn ein Tag vorher noch Waage ist, dann kannst du ja natürlich den Tag auch was essen, richtig? Also da kannst du wieder richtig reinhauen. Aber bei dir...
Ja, das ist der erste Fehler bei der Denkweise von Menschen, die das noch nicht gemacht haben.
Dann habe ich jetzt...
Weil, pass auf, weil alle sagen, oh, essen, dann kannst du richtig reinhauen und so. Der menschliche Magen passt dich unglaublich schnell an. Mhm. Wenn du wenig isst, ist ja nach 2-3 Tagen, sagen wir, von so einem Volumen auf die halbe Faust. Bedeutet, wenn du dann ein Korni, ein Riegel oder ein halbes Brötchen isst, dann bist du schon satt. Das Sättigungsgefühl, wenn du 2-3 Tage durchhältst, dann bist du schon satt. Das wirklich Schlimme ist das Trinken, weil du bist so ausgetrocknet. Du kannst nicht mehr reden, du kannst kaum mehr schlucken, du kannst gefühlt nicht mehr atmen, weil du so ausgetrocknet bist. Du kannst nachts nicht mehr schlafen, weil du nur noch ans Trinken denken kannst, und das ist brutal. Und bei dem alten System, ich habe das in Rio mal auch protokolliert, einmal festgehalten, dokumentiert, Und da habe ich von der Waage, die war abends um 17 Uhr, bis zum nächsten Tag, da hat um 10 Uhr die Wettkämpfe begonnen, habe ich fast 11 Liter getrunken. 11 Liter. Und musste nur einmal auf die Toilette.
Echt?
Ich musste nur einmal pinkeln. Das bedeutet, der Körper hat es alles behalten. Und dann gehst du halt am nächsten Tag mit 5, 6 Kilo mehr in den Wettkampf und wieder voller Energie. Ja. Und das Witzige ist, das ist Ironie in sich selbst, dieses System ist natürlich verrückt gewesen, ich sag fast ja extrem gesundheitsschädlich für die Athleten. Und ich habe mich, umso erfolgreicher geworden bin, immer mehr dafür eingesetzt, auch beim Weltverband dieses System zu ändern. Ich sag, schützt doch die Athleten, setzt die Waage doch eine Stunde vor dem Wettkampf hin, dann geht irgendwie jeder eine Gewichtsklasse hoch und man schützt die Athleten. Und siehe da, die Weltverband hat in die technische Kommission genommen und hat auf mich gehört, wo ich zum dritten Mal Weltmeister geworden bin und hat diese Regelung der Waage geändert. Problem war, 2 Monate später streichen sie meine Gewichtsklasse und haben mich sozusagen
super
richtig vernichtet.
Genau.
Und ich habe den Ast, auf dem ich saß, selber abgesägt.
Danke für den Tipp, Herr Stäbler, und Sie sind raus.
Ja, so ungefähr sowas. Danke und tschüss.
Oh Gott, ey. Ja, das ist natürlich auch bitter. Oh Mann. Aber wie, ich frage mich die ganze Zeit, wenn du Gewicht machst oder ihr Gewicht macht, dann wie bleibt man denn leistungsfähig? Also, ja, genau. Wie bleibt man da leistungsfähig? Also, das finde ich halt krass, weil du hast gesagt, du schleppst dich da zur Waage und musst aber dann ja noch Stunde später oder zwei in den Kampf gehen.
Ja.
Und auch wenn du trainierst, bist du ja auch irgendwo wahrscheinlich in so einem Prozess, wo du auf dein Gewicht zumindest achtest, sage ich jetzt mal. Wie bleibt man da leistungsfähig?
Also, das Erste ist wirklich, das fängt ganz extrem beim Kopf an. Weil ich sag jetzt mal, das kennt vielleicht auch jeder Normaler oder Nicht-Sportler, wo man einen stressigen Tag hatte, vielleicht die Mittagspause ausfallen musste, weil das Meeting zu lang ging und von morgens bis abends nichts gegessen hat, wenig getrunken hat, und dann bist du automatisch schon extrem gestresst. Du bist genervt, du hast keinen Bock mehr und jeder kotzt dich nur noch an, und das kann man sich jetzt mal 100 vielleicht vorstellen. Du bist einfach, du hast schon ein extrem hohes Stresslevel, du bist extrem leicht reizbar, weil natürlich die Nerven blank liegen. Wenn du nichts essen, nichts trinken darfst und trotzdem Leistung bringen musst und die Erwartungshaltung in der Druck da ist. Und da zerbrechen schon die meisten dran. Und das ist der erste Schritt, dort cool zu bleiben und zu wissen, was auf einen zukommt, dass man diese Schmerzen einfach aushalten muss für den Traum und dann einfach durchzieht. Und so gehe ich immer in die Sache rein. Ich habe eingangs erwähnt, bei den Olympischen Spielen, ich sag, ich hatte ein maximales Leistungsvermögen, wenn ich von meinen 100% ausgehe, von Normalform, hatte ich bei Olympia maximal 70%, weil ich natürlich schon so geschwächt in den Wettkampf reingehen musste. Und ja, es hat trotzdem gereicht. Und das ist das Verrückte.
Jetzt haben wir ja schon von mentale Stärke, Ernährung, über den Sport so drumherum allgemein gesprochen. Aber vielleicht will der Zuhörer oder die Zuhörer möchten natürlich wissen, beim Ringen. Es gibt ja meistens immer, der eine hat blaue Farbe, der eine rot, ne? Und dann geht's los. Eine Gewichtsklasse, 1 gegen 1. Und wie ist denn da genau so die Punktevergabe? Also wir haben ja jetzt schon gehört am Anfang, dass es ja 6 Minuten geht. Ist das dann durchgehend? Also jeder Kampf geht 6 Minuten, auch Finale und in der Vorrunde auch?
Ja, also man hat dann, ich sag erstmal 5, ich hatte teilweise auch schon 6 Kämpfe bei Weltmeisterschaft am Tag. Das heißt dann reine Kampfzeit 36 Minuten.
Du kämpfst also quasi von der Vorrunde bis ins Finale an einem Tag?
Ja, also früher, Scheiße. Jetzt bei Olympia haben sie die Regelung über 2 Tage gemacht.
Okay.
Heißt 3 Kämpfe, 2 Kämpfe. Mhm. Das ist dann nochmal angenehmer, aber man muss das Gewicht am nächsten Tag wieder bringen, deswegen ist es auch nicht irgendwie besser. Okay. Aber, also bei der Weltmeisterschaft in Paris 2017, da hatte ich an einem Tag innerhalb von 9,5 Stunden 6 Kämpfe und das war pro Tag. Und die gingen alle über die volle Distanz. Man kann beim Ringen das heißt, der höchste Sieg ist, gibt es 2 Möglichkeiten. Einer ist der Schultersieg. Das bedeutet, wenn man den Gegner schafft, auf beide Schultern für ein paar Sekunden zu fixieren, einen Schwitzkasten zu haben zum Beispiel, dann ist es ein Schultersieg und dann ist der Kampf sofort beendet. Kommt ab und zu vor, aber ist selten auf dem Level, wenn man ja gleich gute sich gegenüberstehen. Der zweite höchste Anspruch ist, so viele Punkte zu erzielen, dass man einen technischen Überlegenheitssieg erzielt. Und dann kommt es darauf an, es gibt kleine Punkte. Wenn man einen zum Beispiel aus der Zone, aus dieser Kampffläche herausschiebt, dann gibt es nur einen Punkt. Wenn man einen in die Bodenlage bringt und Obermann wird, also auf seinem Rücken landet, dann gibt es zwei Punkte. Und dann für jede Drehung oder Wurf, umso höher und schöner die Amplitude ist, sagt man, gibt es dann 4 Punkte oder 5 Punkte. Und da versucht man dann fleißig zu sammeln und den Gegner auszuhebeln.
Ah, okay, okay. Dann habe ich jetzt, verstanden. Dann kann ich da jetzt auch mit einem ganz anderen, ganz andere Sichtweise rangehen, weil ich mich dann klar. Olympia ist ja einfach nur mal eine geile Plattform für jeden Sport. Also gerade für, ich würde jetzt auch sagen, Ringen, für den Parasport, für Judo, für so viele Sportarten.
Für alle Randsportarten.
Genau, alle Randsportarten. Genau. Nennen wir das Kind beim Namen. Ja. Für alle Randsportarten außer halt Fußball. haben wir da die Chance natürlich unseren Sport zu präsentieren, zu zeigen und vielleicht haben sich da ja auch schon viele Leute mal gefragt, wie das denn so abläuft, aber jetzt hast du es uns ja erklärt und was ich aber noch sagen wollte ist, ihr habt doch auch so, weil wenn ihr in diesen Schwitzkasten genommen wird, ich meine, das ist mir mal bei dir, glaube ich, aufgefallen, du hast doch auch, wie nennt ihr nochmal hier, wenn ihr in den Schwitzkasten nommt und das Blut staut sich so in den Ohren, dann habt ihr, wie nennt ihr dann auch Blumenkohlohren oder sowas, ne?
Genau, also, ich will sagen Ringeohren, oh, aber Ringeohren, okay. in der Allgemeinsprache sind es die bekannten Blumenkohlohren.
Und das ist so, das ist halt so, ne? Weil ihr, klar, wenn ihr einmal in Schwitzkasten seid oder in irgendeiner Sperre oder so, sag ich jetzt mal, dann kommt ihr da auch nicht mehr raus. Also das ist ja auch Sinn eigentlich, ne? Dass man dann nicht mehr rauskommt. Und dann,
Richtig. Und deine Frage ist, wie das entsteht?
Nee, nicht wie das entsteht, sondern einfach nur, passiert das jedem Ringer? Ja, klar.
Du wolltest mir einfach mal charmant sagen, du hast hässliche Ohren. Sag's doch, wie es ist.
Ja, ich bin so froh, also ich sehe den Frank ja gerade okay. Vor mir und der hat zum Glück Kopfhörer auf. Nein, lass drauf. Nein, Quatsch. Aber ich meine, ich will ja nur sagen, jeder, nein, weil das ist mir halt aufgefallen, dass viele Ringer oder auch Judokas zum Beispiel diese Ohren haben. Und ich glaube, da Absolut. Muss man sich mit auseinandersetzen, dass wenn man diesen Sport macht, Richtig. Dass das passieren kann.
Also du sagst, lass die Kopfhörer auf, aber in Russland zum Beispiel ist das die Eintrittskarte in jede Diskothek.
Echt?
Wenn du da Ringerohren hast, dann, oh, Ringerbauer, komm sofort, ganz großes Statussymbol.
Ach krass.
Weil du irgendwie in diese Kategorie, du bist Kämpfer, du musst gut sein und ist ganz verrückt, ja. Also habe ich da schon tolle Sachen miterlebt, wo die auf die Ohren abfahren und das ist einfach ja eine Eintrittskarte.
Bitte zeigen Sie mal den Ausweis.
Ja, ich schwör's, ja, ist echt so. Boah, Ringer, ja, geh einfach rein, genau. Einfach rein. Was zahlen? Nein, du zahlst nichts.
Ja, genau. Alles frei.
Ja, das ist in Deutschland ein bisschen anders. Und ja, es gehört einfach irgendwie dazu. Es ist ja, wie gesagt, beim Judo oder teilweise auch beim Boxen, wenn man einfach Schläge draufkriegt oder im Schwitzkasten ist, dann bricht irgendwann der Knorpel vom Ohr. Und es ist an sich nicht schlimm. Das ist ein Bluterguss, wo man sozusagen bekommt, wenn man jetzt mal. Wenn du dir mal, keine Ahnung, eine Minute über die Ohren reibst, hast du das auch. Und wenn du dann aber einfach mal ein, zwei Wochen Pause machst, dann ist es auch sofort wieder weg. Das Problem ist, man hat es und man hat fast nie Pause. Und dann trainiert man weiter und dann kriegt man noch einen Schlag und noch einen Schlag und wieder im Schwitzkasten und wieder. Und dann irgendwann sammelt sich so viel Blut im Ohr und dann punktiert man das, dann zieht man das oft mit der Spritze raus. Und wenn man dann Pause machen würde, dann wäre das auch wieder alles weg. Aber das haben wir halt dann meistens nicht oder es ist auch verrufen wegen so ein bisschen dicken, oh, hier Pause zu machen, dann geht's weiter. Und irgendwann, ja, verhärtet es, verklumpt es und dann gibt's diese Blumenkohlohren und ja,
Okay. Das
gehört dazu.
Okay, ja, nein, ich meine, das ist ja auch genauso wie zum Beispiel, glaube ich, beim Eishockey spielen, wenn da sich einer mal die Zähne rauskloppt, dann macht man die auch erst nach der Karriere wieder fertig, ne? Und ich glaube, das ist ja auch so beim, ich rede hier so viel vom Judo, aber da habe ich halt auch so viel mitgekriegt, okay. So, weil ich da, wie gesagt, mit, okay, groß geworden kann ich nicht sagen, mit aufgewachsen, nee, ich habe so gelernt in der WG und die haben auch zum Beispiel am Finger, weil die ja immer sich da an einem Anzug festhalten,
die Kapseln
kaputt, ne, und die machen sich die dann auch ja natürlich erst nach der Karriere, ne, aber...
Also die Ohren, die macht man eigentlich nicht, weil es gehört auch irgendwie, es ist ein Teil davon.
Mhm.
Und sprich für die, also ich werde meine Ohren nie jetzt mit einer, also ich kenne auch keinen Ringer, der so eine Schönheitsoperation gemacht hat, um sich die Ohren wieder richten zu lassen. Mich hat mal einer gefragt, ein Arzt, oh komm,
echt?
So ein Chirurg kommt zu mir und sagt, ja, verpiss dich, das ist mein Statussymbol, Eintrittskarte, Disco, was ist los mit dir?
Ja. Genau. Außerdem wollte ich noch nach Russland.
Meine Ohren rumschnippeln hier.
Genau, außerdem wollte ich noch in Urlaub. Ach, geil. Ja, gut, ich meine, ey, das zeigt ja auch nur, wie gesagt, da, wo du herkommst. Und ey, ich glaube, wie gesagt, von außen denken halt die Leute, boah, mach das doch vielleicht anders, aber das ist einfach auch irgendwo so ein Statussymbol oder irgendwo, absolut, was einem dann geprägt hat,
die Zeit. Und ich hab bei mir noch eine kleine Geschichte, eine Anekdote mit meinen Ohren. Ich war der einzigste Athlet in der Nationalmannschaft, wo keine Ringerohren hatte.
Ah, okay.
Und es war dann so, ach, sagen wir mal, bei 6, 7 Jahren war das schon. Und ich große Fresse gehabt. Einer hat mich gefragt, so ein Jüngerer, hey, wieso hast du eigentlich keine Ringerohren? Meine Antwort war, Kleiner, weil die richtig Guten, die bekommen keine Ringerohren. Und ich schwöre dir, am nächsten Tag, bam, Schlag drauf, so ein Ohr. Und ich sag so, nein, hätte ich doch nur mein dummen Mund gehört.
Scheiße. Ja,
Karma is a bitch, wurde ich eiskalt bestraft.
Ja, da ist aber auch tatsächlich einfach auch was dran, ne?
Ja, da ist das Ding. Werbung.
Jeden Tag geben Sportlerinnen, Sportler, Teams und Vereine alles. Trainieren, während andere auf der Couch liegen. Fahren zu Wettkämpfen quer durchs Land. Schnüren die Laufschuhe, wenn es noch dunkel ist. Und das aus einem einzigen Grund. Und der seid ihr, die Fans. Also verpasst keinen Moment und seid live dabei auf sportdeutschland.tv. Präsentiert von der Gotha. Und nun wieder viel Spaß mit Kurz und Knapp.
Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei!
Aber jetzt hast du es ja auch vorhin schon mal gesagt, du hattest ja auch noch einen, ist gerade leider eine schwierige Zeit für uns alle, für uns Sportler, aber auch für jeden in der Gesellschaft. Corona oder die Pandemie, mit der wir gerade zu kämpfen haben, mit der vierten Welle. Du hast dich vor Olympia mit Covid oder wurdest positiv auf Covid getestet und hattest ja auch dann eine Form von Long-Covid. Also du hattest Probleme mit deiner Atmung. Und wie lange hat das gedauert, bis du zur alten Stärke zurückgefunden hast?
Ja, das war auch so eine verrückte Geschichte. Halbes Jahr vor Olympia oder 8 Monate davor. Ich erkrankt an Covid, war es soweit nicht schlimm, leichte Symptome. Nach 2 Wochen war ich wieder fit, gehe zur Nationalmannschaft. Mhm. Der Bundestrainer sagt, bevor ich mitmache, erstmal einen Leistungstest. Ich sage, ah, brauche ich nicht, das wird schon gehen, das ist immer ein Leistungstest. Ich gehe aufs Laufband und wo ich angefangen habe, mich zu belasten, bin ich halb zusammengebrochen, konnte nicht mehr atmen, hatte Schmerzen in der Brust und dann haben die Auswertungen auch vom Lungenfunktionstest ergeben, dass ich über 20% Leistungseinbruch habe. Boah. Und deshalb, so kurz vor Olympia, war brutaler Schlag ins Gesicht. Und das Schlimmste war in der Geschichte, keiner konnte mir sagen, wie ich das löse, das Problem. Da gab es nicht so, jetzt hier nehme ich mal Antibiotika 2 Wochen, mach Pause und dann bin ich wieder fit. Mhm. Sondern alle so, ja, jetzt schauen wir mal, wo das hinführt. Und ich habe es vorher erwähnt, ich habe mir damals das Versprechen gegeben, alles dafür zu tun. Und daraus ist dann auch entstanden, dass ich zu Hause verzweifelt saß und überlegt habe, fuck, was kann ich jetzt tun? Und da kam mir ein Freund ins Gedächtnis, wo als Life-Coach und Atmungstrainer arbeitet, der liebe Yassin Seiwasser. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, hey Yassin, wie sieht's aus? Mhm. Können wir da was machen? Und er sagt, natürlich, sofort. Und am nächsten Tag habe ich mit Atmungstraining begonnen. Und es hat mich dann auch so bis heute, aber bis Olympia dann hardcore, wo ich wirklich jeden Tag 1,5 Stunden zu meinem zusätzlichen Training noch Atmungstraining gemacht habe und habe dann geschafft, so nach 3 Monaten, sage ich mal, zu 100% meine Leistungsfähigkeit von der Lungenkapazität und Bronchien wieder zurückzuholen und habe sozusagen auch Covid den Kampf angesagt.
Sehr gut. Also du bist wirklich einfach auch nicht klein zu kriegen, aber genau das ist ja auch die richtige Einstellung, weil es bringt ja auch, glaube ich, gar nichts, wenn man dann so in sich kehrt und sagt, ja, alles ist doof, alles ist scheiße und wie du ja auch schon gesagt hast, diese Frage, warum oder warum ich, warum jetzt, ne? Das bringt einem ja überhaupt nicht weiter, sondern man muss machen und in der Richtung auf jeden Fall auch Gas geben.
Und es gibt auch nur die 2 Typen, egal wo im Leben und gerade jetzt, zur jetzigen Zeit kann man sich mal, wenn man da mal bewusst drauf achtet, auch auf sein eigenes Umfeld. Ich sage immer, es gibt die 2 Typen. Und es gibt entweder die Jammerlappen, alles ist scheiße, die schlimme Welt und alles geht unter und warum immer ich und ja, dieser Typ, ich glaube, den kennt jeder von uns und der 2. Typ ist der Kämpfer und der Kämpfer, der hat auch extreme Rückschläge, aber der macht aus jeder Situation das Beste. immer das Beste aus der jeweiligen Situation. Einfach weitermachen. Und dann wird sich's auch immer was tun. Immer neue Türen aufgehen, immer was verbessern. Mhm. Deswegen, ja, entscheidet euch immer für Variante 2. Gib genug Jammerlappen.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Da hast du ja auch recht. Und was hältst du davon, wenn sich Profisportler wie zum Beispiel ja auch ein Bekannter, Joshua Kimmich, sich nicht impfen lassen? Also, wie stehst du dazu?
Ich habe mich impfen lassen. Ich denke, ja, unsere Krankenhäuser-Situation momentan spricht dafür. Es ist ganz, ganz schwer. Ich zeige ungern mit dem Finger auf jemanden und sage, ey, du musst. Ganz, ganz schwierig. Ich denke, das wird jetzt die Politik machen, diesen Zwang bringen. Aber einfach, gerade im Bereich Sport und gerade in Kimmich, er hat Vorbild, Funktion, Vorbild, Charakter und muss da eigentlich voranschreiten. Und die Ausreden sind dann halt auch noch dumm an der Stelle, wenn einer ja sagt, ja, ich will halt keinen Leistungseinbruch. Ich sage, die halbe oder fast die ganze Olympiamannschaft hat sich die Wochen, Monate vor Olympia vom Höhepunkt ihres Lebens impfen lassen. Deswegen ist es ein dummes Argument für mich zu sagen, ja, ich habe Bundesligaspiel nächste Woche und ich weiß nicht, ob ich dann fit bin, deswegen mache ich es nicht. Und gehe das Risiko, andere zu gefährden. Und deswegen verstehe ich das momentan nicht mehr.
Ja, also da bin ich auch ganz bei dir. Also ich habe tatsächlich, ich habe es für mich behalten, aber jetzt sage ich es einfach. Also ich bin auch tatsächlich seit einer Woche aus der Quarantäne raus. Ich habe mich auch mit Covid angesteckt. Und ich bin ehrlich, ich bin einfach wirklich sehr, sehr froh, dass ich geimpft worden bin. Also ich hatte auch Symptome weiß nicht, wie es sonst gewesen wäre, wenn ich nicht geimpft gewesen wäre. Und hoffe einfach, dass ich jetzt ja mit Long-Covid vielleicht nichts am Hut habe. Kann's, wie gesagt, also so ist meine Einstellung oder meine Meinung, jeder hat ja seine eigene Meinung, dass es, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, um auch aus dieser vierten Welle rauszukommen, dass die Menschen sich impfen lassen. Klar gibt es Menschen, die sich nicht impfen lassen können aufgrund von Erkrankungen, aber genau diese Menschen sollte man ja auch schützen. Und
die, wo dann können, sollten.
Genau, ne? Die sehr dann, identisch. Ne? Und ja, ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt, aber
kein Problem. Ne? Und wenn du irgendwelche Probleme oder Long-Covid bekommen solltest, ich kenne ein, zwei Atemtechniken.
Okay, ich komme darauf zurück. Also bisher, wie gesagt, ich habe mein Doc hat auch gesagt so, Matze, also ich mache ja auch keinen Leistungssport mehr, ne, seit Juni und mein Arzt hat gesagt, Matze, trotzdem mach entspannt, so die ersten zwei Wochen jetzt danach machst du auf jeden Fall hier keine Ausdauer oder so oder Joggen, sondern mach erstmal.
Und du so, verdammt, ich wollte jetzt mit dem Marathon anfangen.
Ja, genau. Scheiße, ich trainiere gerade auf den 42 Kilometer. Nee, und dann, dass ich da so ein bisschen jetzt auf mich aufpasse, das mache ich auch, aber klar, man weiß einfach nicht, was gerade so da vielleicht noch passieren kann oder ne?
Absolut.
Aber man weiß,
an der Stelle
ist so, Nee, sag du, sorry.
Ein bisschen Schleichwerbung, weil gerade nach den Olympischen Spielen haben mich halt wirklich gefühlt tausende Menschen gefragt, wie habe ich das gemacht, was hat es mit der Atmung auf sich? Viele haben wirklich, viele, viele Menschen haben Probleme mit dem Bereich durch Corona, aber auch große Angst davor.
Ja.
Und deswegen habe ich jetzt mich entschlossen, vor ein paar Wochen zusammen mit dem Yassin Seilwasser ein Seminar auf die Beine zu stellen. Und das wird am 7. Januar starten im Theaterhaus in Stuttgart, wenn es Corona zulässt. In einem kleineren Rahmen am Anfang, wo wir einfach auch ein Seminar geben und die Geschichte von einer mentalen Einstellung, aber auch verbunden mit der Atmung und ich sag mal Geist und Seele in Einklang zu bringen in dieser schwierigen Zeit, um einfach ja auch was zurückzugeben und die ganzen Fragen beantworten zu können.
Das finde ich super. Also wie gesagt, ich habe auch schon mal überlegt, ne, ob ich da mal irgendwie was zu poste und hier und da. Aber klar, jeder ist so irgendwo mittlerweile dieses Thema ja auch leid. Aber ich glaube, das, was du ja auch gerade angesprochen hast, ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen Menschen dieses, was passiert, wenn ich es habe oder wenn ich es habe, wie komme ich da wieder raus? Oder diese Ängste einfach nehmen, weil ich glaube ganz ehrlich, dass man den Menschen die Ängste nehmen sollte, dass wenn man sich impfen lässt, hat man zumindest auch einen geringeren Verlauf, als wenn man es nicht tut. Und ich glaube, damit hat man schon eigentlich viel gewonnen.
Absolut, bin ich bei dir.
Ne? Aber jetzt mal wieder zurück und zwar, was sind denn jetzt die neuen Ziele vom Frank Stäbler? Ich glaube, du hast deine letzte Olympia oder deine letzten Olympischen Spiele erlebt, aber ich glaube, du machst noch Bundesliga weiter. Oder wie sieht's bei dir sportlich weiter aus?
Richtig, ich habe meine Schuhe stehen lassen in Tokio.
Stimmt.
Das war ganz wichtig.
Stimmt, ja, du hast deine Schuhe stehen lassen.
Nach dem letzten Kampf.
Hast du die echt da stehen lassen?
Nicht mehr, ja, dass ich nicht in Versuchung komme, habe ich sie nach dem Kampf schön in die Mitte der Matte platziert. Sag, Arschlecken, ich bin fertig.
Geil.
Und ja, deswegen international, die Karriere ist beendet. Das habe ich auch 1,5 Jahre davor schon angedeutet. Dann wurde ja gezwungenermaßen 1 Jahr nochmal die internationale Karriere verlängert. Und ich werde jetzt trotzdem, ich befinde mich gerade in der letzten Bundesliga-Saison mit meinen Red Devils in Heilbronn. Hoffentlich lässt es Corona noch einigermaßen auch hier zu, die Runde zu Ende zu bringen. Das wäre schade, weil ich habe gesagt, es wird meine Abschiedstournee, mich auf deutschem Boden vor deutschem Ringerpublikum zu verabschieden. Und genau, da bin ich jetzt bis drin. Das geht bis Februar 21 und dann ist auch hier Schluss. Und ich glaube, ich habe diesen großen Cut wirklich nur machen können, auch international, weil es ist schwierig, am Höhepunkt seiner Karriere wirklich aufzuhören. Das sieht man bei ganz, ganz vielen anderen, die ja aufhören wollten, aber jetzt doch nicht aufgehört haben.
Ja.
Und das habe ich geschafft, weil ich einen Plan hatte, schon die letzten 2 Jahre habe ich die Karriere nach der Karriere vorbereitet.
Mhm.
Und es sind viele Bereiche. Eine davon ist, dass ich zum Beispiel in unserem Kultusministerium eine Kampagne auf die Beine gestellt habe, die nennt sich Be Ready. Da gehe ich in Schulen rein, auch hauptsächlich in Brennpunktschulen,
cool,
und halte Vorträge vor Kindern, Motivationsvorträge, gebe ihnen einfach mal andere Bereiche, wo sich auch jetzt hier, wer das hört, bewerben kann. Einfach beim Kultusministerium, dann mit ein bisschen Glück komme ich an die Schule und gebe mal ein paar Impulse. Das ist eine ganz, ganz coole Geschichte davon. Nebenher jetzt steigt es immer mehr, dass ich als Keynote-Speaker arbeite, gerade auch in Firmen in dieser schwierigen Zeit. Dann das erwähnte Seminar, das ich auf die Beine stelle. Und an der Selbstständigkeit und an einem Produkt bin ich gerade auch noch dran, aber das ist noch nicht spruchreif. Aber es wird nicht langweilig und ein bisschen Zeit für die Familie sollte nach dem Spiel auch noch, auch noch sein. Deswegen, es ist viel zu tun.
Aber das hört sich doch gut an. Also hast du schon sehr, sehr viele Projekte, die jetzt kommen. Du hast Zeit auch für die Familie. Und so soll es ja sein. Also ich glaube, das ist schon gerade, also ich habe es ja auch gemerkt, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man diesen Weg schon ein bisschen vorbereitet, um auch nicht in ein Loch zu fallen, ne? Weil man muss sich ja vorstellen, wir trainieren ja jeden Tag, das ist unsere Leidenschaft, das ist unser Traum, dafür leben wir, dafür brennen wir, und wenn man dann wirklich, keine Ahnung, keine Ausbildung gemacht hat oder sich irgendwo sein, sagen wir mal, zweites Standbein sich nicht schon ein bisschen aufgebaut hat, dann hat man erstmal nichts, ne?
Richtig, ja, deswegen kann ich das nur empfehlen, auch meinen Nationalmannschaftskollegen immer wieder, baut es parallel auf. Das ist einfach auch, wenn wir jetzt von dem Mentalen wieder reden, eine unglaubliche wertvolle Aspekt, den man extrem unterschätzt. Wenn man was im Hinterkopf hat, dann setzt sich das früher oder später im Unterbewusstsein ab. Wenn was ist, Worst-Case-Szenario, Verletzung, aus, warum auch immer, oder schon Karriere nach der Karriere, dann ist es leichter, weil man freier agieren kann und in keiner Abhängigkeit steht. Und deswegen, ja, nur der Rat, kümmert euch frühzeitig für das Leben danach. Und trotzdem, das soll nicht, viele Menschen haben einen Plan B. Und Plan B zu haben ist eigentlich auch gut, aber ich habe gelernt, dass Plan B auch oft eine Ausrede ist und man dann nicht sein 100%iges Potenzial für Plan A ausschöpft.
Mhm.
Deswegen, habt einen Plan A, tut alles dafür. Und wenn Plan A dann wirklich in letzter Konsequenz gescheitert ist, dann habt aber diesen Plan B doch irgendwie im Hinterkopf.
Ja, ja, ich glaube, das ist schon sehr wichtig, ja. Ja, Frank, dann danke ich dir erstmal bis dahin für diese tollen Einblicke. Ich entlasse dich jetzt aber noch nicht, denn es gibt immer zum Abschluss nochmal, Überraschung, eine Fragerunde.
Der Mann will Bier.
Ja,
nämlich so, ich bringe Kasten mit.
So,
ich bringe Kasten mit.
So sieht's nämlich aus, weil ich bin nämlich noch nicht, ich bin immer noch durstig, sagen wir mal so.
Und, zwei hast du schon, mal gucken.
Genau,
mal gucken,
genau. Wir gucken mal, wie weit es geht. Aber jetzt sind es tatsächlich noch 12 Fragen, die du mir bitte so kurz und knapp wie möglich beantworten kannst, möchtest, sollst.
Bin gespannt. Was denkst du, wie viel Freibier gibt's bei den 12?
Ja, ich glaube auch nochmal 2, mindestens.
Boah, ich bin gespannt.
Ja, okay. Also, die erste Frage wäre, wenn Ringen nicht dein Sport geworden wäre, was dann?
dann hätte ich so lange gesucht, bis ich was gefunden hätte, wo ich auch gut oder grandios werden hätte können. Ich denke, Judo liegt da sehr, sehr nahe.
Mhm. Welcher Film packt dich so richtig?
Rocky.
Oh, das ist,
bis heute gucke ich immer vor meinen großen Wettkämpfen die Rocky-Filme. Das ist irgendwie Tradition.
Aber das ist auch ein geiler Film, muss ich auch sagen. Dein nächstes Wunschreiseziel?
Malediven.
Mhm. Bei was bekommst du in der Halle Gänsehaut?
Jedes Mal, wenn ich die Augen schließe und ich habe da so zwei, drei Bilder hängen, so alte Plakate von den Weltmeistertiteln von Olympia jetzt, und ich kurz die Augen schließe, dann kommt der Moment zurück, von dem Moment, wo es geschafft war, und ja, das ist immer noch Gänsehaut-Feeling.
Geil. Was willst du den Zuhörern gerne sagen?
Also gerade dem jüngeren Publikum, aber das ist eigentlich gar nicht altersgebunden. Ich sag immer, man muss seinen Traum beschützen. Und so viele Menschen haben Ziele, Träume, Visionen, aber sie werden einem entweder früh ausgeredet oder von seinem Umfeld auch zerstört. Mit immer, das kannst du vergessen und es übertreibst und es klappt niemals. Und ich habe gelernt, wenn ihr einen Traum habt, müsst ihr diesen Traum beschützen. Komme, was wolle, weil es ist euer Traum und nicht deren. Mhm. Und somit auch eure Grenze und nicht deren ihre Grenze. Und viele Menschen versuchen einem schnell was auszureden, weil es in ihrer Wahrnehmung, in ihrer Welt niemals für möglich ist, ja, oder auch nicht möglich ist. Aber das darf man nicht annehmen. Deswegen gebe ich das mit, wenn ihr einen Traum habt, beschützt ihn mit allem, was ihr habt.
Ja, das finde ich schön. So, und jetzt kommt, glaube ich, das Bier. Was ist dein liebster Duschsong?
Boah, du wirst so besoffen sein. Okay, die kam auch nicht. Mein liebster Duschsong. Ich singe nicht unter der Dusche. Oder? Lass mal kurz überlegen. Ja, maximal summe ich. Ich hab keinen Duschsong.
Ja, okay. Ja, nee, aber dann ist das ja so. Ich meine, meistens ist es ja eh so, ne? Du hast irgendwie so einen Ohrwurm und dann gehst du in die Dusche und dann.
Genau, keine Ahnung. Genau, wie so. Ja, aber laut halt singen, der war jetzt nicht so.
Was würdest du dich gerne trauen? Also ich glaube, bestimmt so Fallschirmsprung, Bungee-Jumping, hast du verrückte Nudel wahrscheinlich schon gemacht.
Ja, 7 Tage vor Olympia bin ich aus dem Flugzeug gesprungen, ja, wo ich wirklich gesagt habe, da hatte ich Angst davor, und deswegen habe ich es gemacht, zusammen mit meiner besten Freundin Aline Rotter-Focken, wo dann Olympiasiegerin geworden ist. Wir beide sind zusammen gleichzeitig aus dem Flugzeug gesprungen, um wirklich, ja, die Ängste und die Zweifel haben wir oben gelassen und waren dann frei. Und deswegen, es gibt gerade wirklich nichts, was ich, also ich lebe nach dem Lebensmotto, das zu tun, was ich, wie soll ich sagen, das Herz auf der Zunge zu tragen. Ist ganz wichtig, das zu sagen, was man denkt und fühlt, diesen Mut zu haben dafür und auch das zu tun. Und eigentlich tue ich alles, was ich weil ich gehe oft bewusst rein. Ich achte darauf, vor was habe ich Respekt oder Angst oder fühle mich nicht wohl. Und dann mache ich das bewusst, weil danach ich immer besser oder stärker bin. Und deswegen fällt mir gerade wirklich nichts ein. Paintball spielen, nackt.
Hör auf, ey. Also da bin ich auf jeden Fall raus, weil...
Jetzt warte mal ab, bis du deine 5 Bier getrunken hast, dann bist du auch dabei.
Ja, genau.
Lauf, Matze!
Welche andere Sportart, welchen Verein bejubelst du gerne?
Boah, andere Sportarten bin ich echt breit aufgestellt. Ich gucke... Beachvolleyball, Handball, Fechten, Schwimmen, also gerade bei Olympia eigentlich, also querbeet durch, bin ich ein sportbegeisterter Club, jetzt nicht unbedingt, nein, sondern eher die Menschen und die verschiedenen Sportarten.
Mhm. Wer oder was inspiriert dich momentan?
Also einer meiner größten Vorbilder ist Muhammad Ali, den ich auch studiert habe zu seinen Lebzeiten noch, und der hat mich immer inspiriert und da konnte ich mir ganz, ganz, ganz viel von ihm abschauen. Aber manchmal sind es auch einfach, man muss gar nicht zu weit weggucken, sondern auch direkte Menschen um einen herum. Ich habe einen Trainingspartner, einen guten Freund, Marius Braun, oder auch von meiner Nationalmannschaft, mein Bro, der Peter Oehler. Die haben beide extrem schlimme Verletzungen erlitten, wo ich selbst wahrscheinlich niemals geschafft hätte, zurückzukommen. Und die Verrückten haben ja sich zurück ins Leben und zurück in den Leistungsspitzensport gekämpft. Und das ist auch für mich absolute Inspiration. Und deswegen muss man manchmal gar nicht zu weit wegschauen.
Mhm. Das stimmt, ja. Was ist dein erster Gedanke nach einem Sieg?
Bier!
Nein.
Saufen! Ja, genau. Mein erster Gedanke ist eigentlich immer die Familie. Ich renne dann immer auf dem schnellsten Weg direkt die Tribüne hochklettern oder dann halt durch die Katakomben irgendwie zur Familie und gerade seit 2017 dann immer zu meiner Tochter, jetzt Töchter, und das ist immer das Schönste gewesen, und das hat mir auch in Tokio gefehlt, so. Da war dann auch alles leider nur digital und ich konnte sie nicht gleich umarmen und so, und das hat wehgetan.
Ja, das glaube ich. Ist immer schön und was Besonderes, wenn man die Familie dabei hat. Vervollständige mir bitte diesen Satz: Wenn ich den Platz oder die Halle betrete, fühle ich mich
wie ein König.
Okay. Letzte Frage.
Das ist mein Sprichwort. Bevor ich die Matte betrete, sag ich mal, auf der Matte bin ich der König.
Ja, aber ich finde, das ist aber auch gut, weil ich finde es immer schlimm, wenn man einen Wettkampf hat oder irgendwie was und dann kommt so und bist gut drauf. Ja, mal schauen. Gucken wir mal, wie es wird. Ja, ich habe mich gut vorbereitet. Also entweder gehst du dahin, um zu gewinnen, oder du, weiß ich nicht, brauchst nicht antreten.
Ja, aber das ist das Interessante, Matze. Das, und das hast du genauso beobachten können in deiner Sportart wie ich in meiner. Man sieht die Sieger, wenn sie ins Stadion kommen. Immer. Ja. Ich gucke sie in die Augen und genau die Typen, wo du hingehst. Und heute wirst du die Welt erobern. Ja, ich bin ein bisschen da, Problem da, und war letzte Woche krank und schauen wir mal, wie es wird. Sag, die Jungs siehst du nie an der Spitze. Ja. Fragst du mich, sage ich, guck mal, einer der weisesten Sprüche von Muhammad Ali, wo ich mir angeeignet habe. Ich bin immer der Größte. Und wenn ich es mal nicht bin, dann tue ich wenigstens so.
Ey, der ist
verstehst,
gut.
Verstehst
ja,
du?
Der ist gut,
und,
ja.
Und der hat mich so oft am Leben gehalten. Im WM-Finale, ich konnte nicht mehr stehen. Ich habe den Gegner zugezwinkert. Sag, hey, good luck. Hau doch mal raus hier. Und hat ein bisschen Spaß gemacht. Das hat ihn so verrückt gemacht, dass er gedacht hat, das gibt's doch gar nicht. Warum bin ich so angespannt? Warum bin ich so nervös? Und der Deutsche gar nicht. Und das war einfach, ja, ich war der König in dem Moment. Und das hat funktioniert. Und das war so voller Ehrfurcht, dass er gar nicht zeigen konnte, was er drauf hat. Und ja, bis er gemerkt hat, dass es so ist, war schon vorbei.
Ja, ich find's auch mal geil. Man kann auch immer so, wenn man zu seinem Gegner geht und dann schon so ein bisschen verunsichert, so einfach mal sagt so, ey, sag mal, hast du abgenommen? Weißt du, so, bist du dünner geworden? Du hast gar nicht mehr so dicke Arme. Was ist da los? Ne? Zack, und dann, ja, aber das ist ja auch manchmal so Spielchen, wie du schon sagst, weil die Physis spielt ja auch einfach eine Riesenrolle, ne, in dem Sport. Also,
High Level, guck mal, das ist voran, die Weltmeister, ihre Psychotricks hier.
Jetzt kann jeder machen, was er will. Ich habe ja mit dem Sport aufgehört. Also mir kann keiner mehr was.
Wir alte Sportrentner, gell?
Genau, jetzt können wir mal schön die Tricks hier alle verraten. Aber jetzt pass auf, letzte Frage, und vielleicht ist das sogar wieder eine Frage, dass ich ein Bierchen kriege. Was darf in deiner Trainingstasche nicht fehlen?
Tape.
Und
nein, das gibt kein Bier.
Scheiße.
Ja. Ich brauche ca. 2 Kilometer Tape pro Jahr. So mal überschlagen. Ja, weil wie bei den Judokas, meine beiden Daumen, beide Kapsel gerissen, Bänder gerissen, und ich muss schon seit 11 Jahren beide Daumen tapen, und manchmal kommt noch Knie dazu oder eine Platzwunde, und das braucht man immer. Tape ist mein wichtigstes Utensil in der Trainingstasche.
Eieiei, ja, da hast du ja echt einen Verbrauch, du. Aber darfst du eigentlich einfach, egal wie, die Gelenke komplett abtapen? Nee, da gibt's wahrscheinlich auch irgendwo so gewisse Regularien, oder?
Früher war's gab's da gar nichts, aber seit ein paar Jahren muss man bei der Waage, da hat man so eine medizinische Kontrolle, und da muss man seine Verletzungen angeben, dann werden die kontrolliert und dann darf man es erst tapen.
Ah, okay.
Ja,
okay.
Weil viele dann auch einfach keine Verletzung hatten, aber sich zum Beispiel Handgelenke oder die Finger getaped haben, dass sie einen besseren Grip haben.
Ja, also ist das so wie beim Radsport, alle haben Asthma.
Okay, heftiger Nein. Vergleich, aber okay, wenn der Vergleich Ringer und Tape und Radfahrer und Doping, okay.
Nein, das war natürlich nur ein Spaß. Nein, das ist natürlich schon verständlich. Klar, also ich meine, wenn die Kapsel, das muss man dann ja auch irgendwo mal tapen, weil sonst flutscht dir das wahrscheinlich immer mal ganz raus. Oder du hast keinen Halt mehr oder Schmerzen einfach, ne? So, ja. Lieber Frank, das war es schon. Also ich bin wirklich hellauf begeistert. Selbst ich nehme jetzt hier was aus dem Podcast mit. Also wirklich, es hat mich sehr beeindruckt. Und ich glaube, die Zuhörer sind jetzt auch voller Motivation und fanden es, glaube ich, auch sehr, sehr interessant, was du uns hier alles so erzählt hast, auf deine Reise mitgenommen hast. Und vielen, vielen Dank, dass du
sehr gerne
mein Gast warst heute.
Hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Und hey, wenn man das darf ich dich eigentlich auch was fragen hier in diesem Zusammenstellung?
Du kannst mich auch was fragen, ja, sehr klar. Gut.
War eigentlich jetzt gemacht, wenn wir jetzt hier gleich offline sind, aber warum eigentlich nicht vor der Kamera? Weil mich hat brennend interessiert, wo ich im Sommer bist du zurückgetreten, gell? Weißt du, wann es genau war? Juni,
ja,
so?
Juni.
Weil ich habe das so verfolgt und dann auch deine Begründungen etc. und habe mich aber dann auch gefragt, so boah, krass, dieser Cut, den du jetzt gemacht hast, auch so kurz vor den Olympischen Spielen. Der kam für mich extrem überraschend. Und jetzt war meine Frage, was genau hat es ausgelöst oder wie war der Moment? Es gab einen Moment, da ist diese Entscheidung gefallen.
Ja.
Und ich möchte wissen, was hat dich zu dieser Entscheidung gebracht oder was hat diese Entscheidung ausgelöst? Weil wenn man wie du so viel erlebt hat und so erfolgreich war und dann diesen Cut so eiskalt durchzuziehen, so kurz vor dem höchsten Sportereignis, größten Sportereignis der Welt. Deshalb, das interessiert mich. Haus raus. Ja.
Du, sehr gerne. Also das, ich werde auch heute noch gefragt, so ob ich die Entscheidung bereue. Und ich kann dir sagen, so weit ich hier sitze, nein. Also ich stehe da voll hinter und mir geht's so gut und ich werde keinen Leistungssport mehr machen, zumindest keinen Speerwurf mehr. Ich bin zur Europameisterschaft gefahren nach Polen und hatte auch sehr viele Schwierigkeiten so gesundheitstechnisch und bin dann einfach, wie gesagt, zur Europameisterschaft gefahren, habe gar nichts dabei gedacht und wollte einfach die Norm werfen für die Spiele. Und bin hingefahren und habe dann im ersten schon einen rausgeknallt und war aber jetzt nicht so. Also war noch nicht die Norm, sage ich jetzt mal, aber war schon nicht schlecht. Und hab dann am Ende mit, ich glaube, 30 Zentimeter Vorsprung bin ich Europameister geworden und hab das Ding gewonnen. Und das ist im Speerwurf wirklich nicht viel, 30 Zentimeter. Und da habe ich dann gemerkt, ich kann es dir wirklich nicht sagen, Frankie, wirklich nicht, aber es ist so eine Last von meinen Schultern gefallen, dass ich das so richtig angefühlt hat, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich trete hier als Europameister ab. Ich habe einen goldenen Abschluss. Besser geht's nicht. Ich bin raus. Und hab dann also, wirklich... bitte?
Also dann war es wirklich, die Entscheidung ist dann noch in Polen auf der Bahn gefallen oder wo?
Ja, krass. Genau, okay, beim Wettkampf ist es gefallen. Und als ich zurückgefahren bin, habe ich gesagt, ey, ich denke jetzt nochmal drüber nach, bevor ich jetzt so voreilige Schlüsse ziehe. Aber ich bin mir schon zu 100% eigentlich sicher, dass es das jetzt war. Okay. Und ich habe meine Entscheidung auch nicht zurückgezogen, sondern ich habe es durchgezogen und bereue wirklich nichts. Also klar, war immer mein Ziel, die paralympische Goldmedaille. Die fehlt mir ja noch, ne? Also ich habe Silber gewonnen, ich bin auch Welt- und Europameister geworden. Die fehlte mir noch, aber es hat sich einfach richtig angefühlt. Ich hätte nie gedacht,
Wahnsinn.
Aber ich hätte wirklich nie gedacht, dass man diesen Moment mal erlebt. Oder erleben kann. Aber ich habe ihn erlebt und habe mich dann so entschieden.
Also ganz, ganz großes Kompliment von meiner Seite. Das ist, weil andere Konstellation, ich sag mal, dieses große Ziel bei mir ist bis zum Ende und bei dir war es jetzt andersrum. Also, wie du hast gerade gesagt, bei mir auch diese Olympiamedaille. Ich brauche diese Olympiamedaille. Ja. Und bei dir auch diese Gold. Und dann aber trotzdem die Kraft zu haben und den Mut zu haben, diesen Cut zu machen. Und wenn du jetzt sagst, du fühlst dich gut, hast alles richtig gemacht, dann hast du alles richtig gemacht. Und dafür beglückwünsche ich dir, das ist extreme Größe. Richtig geil.
Danke.
Ja, es gibt nicht so viele, die geschafft haben, auf dem Höhepunkt dann selbst definiert dann aufzuhören. Deswegen, geil. Das wollte ich unbedingt wissen. Danke dafür.
Ja, nicht gerne, gerne. Danke, dass du mich danach gefragt hast. Und ich hoffe, ich konnte vielleicht andere Sportler auch so ein bisschen was auf den Weg mitgeben. Ne? So, ich meine, wie gesagt, ich glaube, das ist ja so, wie du ja auch schon sagst, dass viele auch verpassen, irgendwo dann den richtigen Cut zu finden, aufzuhören oder weiß ich nicht, sich ein Ziel setzen, da so verbissen drauf sind. Aber ich glaube, es geht manchmal auch um gewisse Momente, die man einfach erlebt. Ne? Also zum Beispiel, wenn du mich zum Beispiel fragst, was mein größter Moment war im Sport, sag ich dir, war es nicht der Gewinn einer Medaille. Ne? Also mein allergrößter Moment im Sport war, als ich vor 80.000 Menschen im Stadion stand, die nochmal angefeuert habe, so meinen letzten Versuch. Und ich habe mich da zurückgedreht zur Menge hin, habe geklatscht, hat erst keiner mitgeklatscht. Dann ich so, okay, nochmal. Hab nochmal geklatscht und auf einmal werde ich auf der Anzeigetafel im Stadion angezeigt und 80.000 Menschen. Wusch. Und dann bin ich da angerannt und hab das Ding da rausgefeuert und das ist ein Moment, den kann mir keiner mehr nehmen. Weißt du, was ich meine? Und einfach nur geil.
Gänsehaut.
So, und damit würde ich sagen, lassen wir es auch.
Cut, schnell, ist im Kasten.
Cut. Ne? Und wie gesagt, wir treffen uns dann nochmal auf, wie viel Bier habe ich jetzt gewonnen? 3.
Ich weiß nicht, 3, glaube ich, oder?
Ja, ja. Aber 3 Maß, ne? Also weißt du ja. Ja, ne?
Danke. Okay, das will ich sehen. Da bin ich wieder dabei.
Ja, über den ganzen Tag dann, ne?
2023 im Oktoberfest, ne?
Ja, okay, da bin ich dabei. Das kriegen wir hin. Super, danke dir, Frankie. Ja. Und ich wünsche dir noch alles Gute weiterhin. Und liebe Zuhörer, denkt dran, nach der Werbepause gibt's noch das ein oder andere Lustige auf die Ohren. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. vielen Dank, Frankie. Und sag mal so,
tschüss
mit Ö.
Ciao. Mach's gut, ciao.
Ja, da ist das Ding. Werbung.
Das war der Podcast, kurz und knapp, präsentiert von der Gotha Versicherung, dem offiziellen Partner von sportdeutschland.tv. Ihr wollt mehr von eurem Lieblingssport sehen? Dann seid live dabei auf sportdeutschland.tv. Unterstützt durch die Gotha.
Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei!
Perfekt!
So, Kat, Spaß gemacht, super, cool.
Sehr geil. War das okay für dich?
Alles super. Ja. Dankeschön. Geil. Bist ein geiler Typ, was soll ich sagen?
Ja, kann ich nur zurückgeben.
Danke. Ja, ich freue mich schon. Nimm mal den kleinen Kabel noch dazu und dann saufen wir mal richtig ein.
Den wollte ich sowieso noch mal besuchen. Irgendwann. Also der sagt, der kriegt's ja immer nie hin, sich bei mir zu melden. Ich melde mich dann immer öfters bei dem. Und dann sagt er immer, ach, wieder vergessen. Und dann, ja.
So ich ist weiß er schon. Dann. Politiker-Sportler, gell?